Herzlich willkommen bei Das, heute mit Ilka Petersen.
Einen schönen Abend Ihnen, toll, dass Sie ihn mit uns verbringen, live vom Roten Sofa. Und sie ist mehrfache deutsche Meisterin, hat ja ganz viele Titel geholt, stand in den Top 10 der besten Tennisspielerinnen der Welt, bis sie gesagt hat, Game over, mir reicht's. Andrea Petkovic, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Wenn ich mir das so vorstelle, mit 16 das erste Profiturnier gewonnen, danach zack, 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 immer weiter funktionieren und so weiter. Und dann zu sagen, okay, das war's. Mhm. Und dann kommt der erste Tag in Rente. Hast du da so richtig die Sau rausgelassen?
Also der erste Tag in Rente war wirklich sehr schön. Danach kamen erst die ganzen anderen Gefühle. Aber ich habe mich 1000 Kilo leichter gefühlt. Ich bin an den Strand gegangen. Ich habe um 12 Uhr mittags schon Bier getrunken. Genau, das ist ein Foto von diesem Tag. Ich war mit Freunden unterwegs. All diese Sachen konnte ich als Tennisspielerin natürlich auch machen, aber sehr, sehr selten.
Ja, aber so ein Bier war doch nicht drin, oder? Wenn man so hoch spielt.
Ich habe genau während der Saison, es gibt ein paar Tennisspieler und Tennisspielerinnen, die trinken zwischendurch mal was. Ich habe während der Saison meistens gar nichts getrunken und dann mal im Urlaub ein bisschen. Aber dann ist man natürlich auch nichts gewohnt.
Ja, genau, da musst du dran riechen. Oder schon.
Genau. Deswegen muss man vorsichtig sein. Und das war ein sehr, sehr schöner Tag. Und danach kamen erst die ganzen Zweifel.
Es sind Tränen der Freude, Tränen der Erleichterung. Abschied nach 16 Jahren als Tennisprofi.
Dass dann trotzdem so viele gekommen sind, das hat mich dann doch noch mal berührt am Ende.
Zweimal gehört Andrea Petkovic zu den Top-10-Spielerinnen der Welt. Hat 7 WTA-Titel in der Tasche, wird deutsche Meisterin. Ihr Erfolgsrezept?
Wenn du zu den Besten gehören willst, musst du einfach eine taffe Olle sein.
Eine taffe Olle mit Humor, Biss und schonungsloser Ehrlichkeit.
Ja, mein Temperament geht manchmal mit mir durch. Ich liebe es, Recht zu haben. Ich weiß, es ist kein schöner Charakterzug.
Darmstadt, ganz verlassen werde ich nie.
Die Stadt, in der sie aufwächst, wo ihre internationale Tenniskarriere beginnt. Schlag auf Schlag kämpft sie sich nach oben, siegt, verliert und macht sich 2022 endgültig aus dem Staub.
Ich bin offiziell keine Tennisspielerin mehr.
Stattdessen Aufschlag in der Literaturszene. Jetzt mit einem Buch übers Abschiednehmen vom Profisport. Andrea Petkovic.
Ist das schön, die Bilder zu sehen eigentlich so?
Es ist jetzt 1,5 Jahre her. Also ich habe jetzt keine, vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch angefangen zu heulen. Aber jetzt ist alles trocken, das Make-up sitzt.
Aber vielleicht können wir noch mal über diese Fallhöhe sprechen. Mhm. Finde ich, die muss man vielleicht wissen, damit man versteht, was das eigentlich bedeutet hat. Also wie sah eigentlich, bevor du deine Karriere beendet hast, so eine Woche bei dir aus, so eine Trainingswoche?
Ich glaube, was der größte Unterschied ist zu meinem jetzigen Leben, alles, was ich außerhalb des Platzes gemacht habe, wirkt sich direkt auf die Leistung auf dem Platz aus. Das heißt, wie ich geschlafen habe, wie ich gegessen habe, auch wie ich meine Freizeit gestaltet habe. Also zum Beispiel, ich gehe sehr gerne in Museen. Wenn ich im Museum war, durfte ich aber nie. Mir hat es keiner verboten, aber ich bin nie länger als eine halbe Stunde drin geblieben, weil wenn du zu lange läufst, dann läuft die Flüssigkeit in die Muskeln, das kostet Kraft am nächsten Tag. Also all diese Dinge musste man abwägen.
Wir sehen auch gerade hier Trainingsbilder
genau,
von dir.
Genau, das
hat ja auch so viel Zeit gekostet. Das wahrscheinlich Museum sowieso nicht.
Da war auch nicht viel drin, genau. Ich habe am Ende, als ich dann älter war, habe ich weniger trainiert. Das gehört dann auch dazu, als ich dann so 30, 31 wurde, habe ich ein bisschen die Mengen und die Quantität runtergeschraubt. Aber die Intensität muss natürlich trotzdem da sein. Und normalerweise war es so, dass ich zwischen 8 und 9 mich warm gemacht habe, eine kleine Krafteinheit, dann 2 Stunden Tennis. Am Nachmittag nochmal 2 Stunden Tennis, nochmal eine Fitnesseinheit danach und dann Physiotherapie, Massage, Regeneration und so weiter.
Wie viele Jahre waren das jetzt insgesamt, die du das gemacht hast?
Ich habe 16 Jahre auf der Tour gespielt, aber davor kommt ja, ich wollte, seit ich 12 oder 13 bin, ja, war ich schon ernsthafter darin, Tennisprofi werden zu wollen. Das heißt, da habe ich schon angefangen, richtig zu trainieren.
Es braucht ja eine irre Disziplin, dass du nicht sagst, so, heute habe ich echt keinen Bock, ich bleibe einfach. Also ja, auch gerade, auch so Pubertät oder so, ich meine, da hat man ja auch andere Interessen, dass du das immer so weiter durchgezogen hast.
Ja, also ich bin, glaube ich, generell ein sehr strukturierter Mensch. Also es ist vielleicht eine ganz gute Frage bin ich Tennisspielerin geworden, weil ich das eh ganz gerne mache und diszipliniert bin, oder bin ich diszipliniert geworden, weil ich Tennisspielerin geworden bin? Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber mir hat eine Sache sehr geholfen, für die ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar bin. Kurz vor meinem Abitur, 3 Monate vorher, habe ich mich am Knie verletzt. Nicht so schlimm, aber es hat mich 3 Monate gekostet. Und in diesen 3 Monaten hatte ich eine ganz normale Teenagerzeit. Und damals, als ich mich verletzt habe, war es das Ende der Welt und ich habe tagelang geheult. Aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass ich diese 3 Monate hatte.
Wobei, so eine normale Zeit kann das eigentlich auch nicht gewesen sein, weil du hast ja ein Abi mit Schnitt von 1,2 gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie dich nur mit Freundinnen getroffen hast oder so. Das ist schon, ne, dieser Ehrgeiz, der steckt in dir drin, oder?
Ja, der Ehrgeiz steckt in mir drin. Ich war immer gut in der Schule, ja, aber ich habe schon auch gelernt. Also es ist mir nicht so zugeflogen in dem Sinne. Vieles schon, Deutsch und die Sachen schon.
Du hast ja auch eine Klasse übersprungen. Also. Du kannst aber das so ruhig erzählen, das ist nicht schwer.
Ja, die ganzen Naturwissenschaften, die kamen nicht so natürlich. Da habe ich mich wirklich hingesetzt und gelernt. Ich wollte auch gute Noten schreiben, sagen wir mal so. Ich könnte mich jetzt natürlich hinsetzen und sagen, ach, ich bin so intelligent, das geht alles. Aber ich habe mich schon auch hingesetzt und gelernt.
Ja, wahrscheinlich zieht sich das durch. Ne? Wenn man das so gewohnt ist, immer Bestleistungen zu bringen, dann will man das wahrscheinlich in sämtlichen Bereichen, oder?
Ich glaube schon. Also ich kenne es nicht anders, deswegen ist es für mich auch nicht belastend. Wobei ich sagen muss, wir haben am Anfang der Sendung ein bisschen darüber gesprochen, wie der erste Tag nach meiner Karriere war. Mhm, und da habe ich schon einen riesen Zentner von meinen Schultern fallen hören und auch gespürt. Und ich glaube, dass man dann doch, oder ich, dass ich dann doch latent immer unter Druck war und dieser Ehrgeiz mich schon auch auf eine Art und Weise belastet hat. Aber wenn man das 16 plus Jahre macht, dann fällt es einem natürlich nicht mehr auf.
Nee, und es waren ja auch viele schöne Momente dabei.
Ja,
also gerade 2011, 2014, das war ja so die Zeit, in der du auch so viele Titel gewonnen hast, auch Fed Cup gespielt hast mit deinen Kollegen. Da können wir noch mal kurz reingucken. Und zwar gegen Melanie Udin war das Spiel. 2011, du hast gewonnen in 2 Sätzen. Da sieht man, wie du dich freust. Ich meine, das ist doch auch in dem Moment, ne, wenn du ein schwieriges Spiel gewinnst. Gut, in 2 Sätzen, das war jetzt nicht so schwierig für dich,
jeder Sportler, jede Sportlerin wird jetzt sagen, jedes Spiel ist schwierig.
War das so ein Rausch für dich dann auch? Das ist dein Papa, ne?
Ja, genau, das ist mein Papa. In dem lilanen Hemd, da rechts daneben war mein Trainer, ganz lange Jahre mit dem gleichen Trainer zusammengearbeitet. Ja, es gibt nichts, ich werde jetzt manchmal gefragt, hast du schon die nächste Droge gefunden oder hast du schon einen Ersatz für Tennis gefunden? Es gibt keinen Ersatz für Tennis. Also du kennst es vielleicht auch nach einer Fernsehsendung. Natürlich hat man so ein gewisses High, man hat was geschafft. Das war eine Live-Sendung, das ist schon auch Anspannung. Dieses Triumphgefühl vor 10.000 Menschen teilweise, jemand anderen besiegt zu haben, das ist nicht ersetzbar. Und andererseits muss ich auch sagen, die Niederlage und die Enttäuschung und auch dieses, was habe ich falsch gemacht, diese Gedanken sind dafür auch nicht mehr so extrem. Und es ist eine unheimliche Achterbahn, Tennisspielerin zu sein. Vor allem Tennisspielerin gibt es in jedem Sport, aber ich glaube, als Einzelsport ist man dem noch mehr ausgesetzt.
Aber wenn der Papa dann Trainer ist, der ja selbst auch erfolgreich im Tennis war, ne? Er war Davis Cup Team,
genau,
auch, ne?
Ja.
Ist das dann aber nicht auch eine Stütze, weil die Familie immer dabei ist?
Ja, also ich hab lange Zeit, bis ich 20 war, bis ich wirklich 2 Jahre in den Top 100 war, konnte ich mir auch gar keinen Trainer leisten. Wir im Tennis, wir zahlen alles selbst. Also wir stellen unser eigenes Team ein und müssen auch alle Reisekosten selbst tragen. Wir also haben keinen Verband oder Verein, der das für uns übernimmt. Und ich habe ganz lange Zeit auf der Tour gespielt ohne Trainer. Und da war es natürlich Gold wert, meinen Vater zu haben. Der konnte nicht immer mit mir reisen, aber ich konnte ihn immer anrufen. Er konnte immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Das sieht man eben gerade.
Genau. Und das haben ganz viele Spielerinnen natürlich nicht. Und ganz viele Spielerinnen habe ich gesehen, Kolleginnen von mir, teilweise Freundinnen von mir, das ist meine Schwester und meine Mutter links.
Die waren auch mit öfter?
Die waren auch ab und zu mit, genau, wenn es geklappt hat. Und ich habe ganz viele Spielerinnen es nicht schaffen sehen, weil sie eben nicht die Möglichkeiten hatten, auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich ein professionelles Umfeld aufzubauen. Und da hatte ich großes, großes Glück.
War das denn mit deinem Papa so, dadurch, dass er selbst so gut gespielt hat, und Tennislehrer eben ja auch war, hat er schnell gesagt, okay, ich sehe Talent, das musst du machen?
Ich glaube, er hat schon schnell Talent gesehen, aber er wollte eigentlich nicht, dass ich Tennisprofi werde, weil er hat selbst gespielt, aber es nicht in den ganz in die Weltspitze geschafft, sage ich mal. Und ich glaube, er wollte das von mir oder mich davor bewahren, dass es mir auch passiert. Und wir hatten ja auch eine Wette eine kurze Zeit, wobei das nicht so streng war. Er hat gesagt, wenn du in 2 Jahren nicht Top 50 stehst, dann versprich mir, dass du studieren gehst. Ich hatte ein gutes Abi, also mir waren viele Türen offen und das war's. Und nach 2 Jahren stand ich 49 und deswegen bin ich dann Das war eine Punktlandung. Ich habe immer schon mit Druck gut gearbeitet. Ja. Ich brauche Deadlines, irre. Ich brauche Druck, sonst funktioniert es nicht.
Ehrlich. Und als du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich möchte in eine ganz andere Richtung, ich möchte jetzt langsam mal austreten aus dem ganzen Tenniszirkus, hast du da auch mit deinem Papa darüber gesprochen? Hast du ihn auch angerufen und hast gesagt, so, ich merke, da tut sich was irgendwie in mir?
Nein, also bei uns in der Familie, ich dachte in Hamburg oder im Norden ist das ähnlich. Bei uns in der Familie, wenn es Sachen gibt, die problematisch sind, dann redet man so lange nicht darüber, bis sie weg sind und man vergessen hat. Ich mache nur Spaß, aber ich hab das wirklich in echt, ich habe das mit mir selbst ausgemacht, weil ich auch ganz lange nicht sicher war. Ich wusste nicht, signalisiert mein Körper mir jetzt, dass es vorbei ist oder ist es nur eine schlechte Phase? Also es war viel Konfusion auch im Spiel, bevor ich dann kapiert habe, nee, du bist jetzt einfach zu alt. Nicht zu alt fürs Leben, aber definitiv zu alt für den Leistungssport.
Ja, du sagst ja auch, es gibt so 3 Kategorien, ne? Also, oder so in den Zeitabläufen. Genau, was war das?
Genau, also du bist das nächste große Talent. Das ist man genau. Im Tennis, wenn man noch Teenager ist, also 15, 16, 17. Dann gibt es das Synonym etabliert. Da ist man so Mitte 20, dann ist man etabliert. Man kennt sich schon auf der Tour. Und dann Veteranin, das ist das Schlimmste. Und ich wurde das erste Mal in Washington als Veteranin bezeichnet. Da war ich 28 Jahre alt.
Oh Gott, das ist so furchtbar.
Ich stand auch, wir stehen immer in so einem Gang, bevor wir auf den Platz rauskommen und der Stadionsprecher sagte zuerst meine Gegnerin an und dann Andrea, the veteran, die Veteranin, oh. Andrea Petkovic und ich habe einen kurzen Nervenzusammenbruch.
Das kann ich verstehen. Also über die Frau, über die wir jetzt reden, die gehört eher noch zur nächsten großen Hoffnung, ein Mädchen auch eher aus Niedersachsen. Noch im Teenageralter hat sie durchaus das Potenzial, auch mal ganz oben mitzuspielen. Und Christopher Braun hat das junge Ausnahmetalent getroffen.
Deutschlandweit spielt in ihrem Alter kein Mädchen besser Tennis als sie, Ida Wopke aus Blandorf in Niedersachsen. Und natürlich träumt die 13-Jährige von der ganz großen Karriere.
Das Beste wäre einfach, die 1 auf der Welt zu sein. Das wäre schon echt ein sehr großer Traum von mir und es wäre mega, wenn der in Erfüllung gehen würde.
Zum Tennis kommt sie über ihren älteren Bruder Paul. Der steht häufig auf dem Platz und Ida ist irgendwie immer mit dabei. Mit 5 Jahren fängt auch sie schließlich an mit dem Training und spielt schon kurze Zeit später ihr erstes Turnier. Einen Pokal bekommt sie damals schon, bevor sie überhaupt zum Schläger greift.
Wir standen da alle und dann meinte der Turnierausrichter, ja, hier haben wir eine jüngste Teilnehmerin. Und dann habe ich schon so gedacht, bin ich jetzt gemeint? Und dann wurde mir einfach der Pokal überreicht und wurde gesagt, ja, du bist die jüngste Teilnehmerin, du kriegst hier schon mal einen Pokal. War schon toll, da zu stehen und zu sagen, ja, ich habe einen Pokal.
Es wird nicht ihr einziger bleiben, denn schnell wird klar, dieses Kind hat ein besonderes Talent. Schon bald ist der Verein in Glandorf zu klein für sie. Sie wechselt nach Osnabrück und trifft dort auf den Mann, der in Zukunft eine bedeutsame Rolle in ihrer Tenniskarriere spielen wird.
Muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt auch in der ersten Stunde für mich sehr, sehr außergewöhnlich, was ich in Ida entdeckt habe. Sie war motorisch schon sehr stark. Koordination war super.
Sie bekommt Einzeltraining beim ehemaligen Profi Dali, steht täglich nach der Schule 2 Stunden auf dem Platz und entwickelt für ihr Alter einen unglaublichen Ehrgeiz auf dem Court.
Ida ist völlig ein anderes Kind oder anderer Mensch, wenn sie ein Turnier spielt. Und was ich dort gesehen habe, dass sie einfach nicht reicht. Es reicht einfach nicht, eine Runde zu gewinnen, 2 Runden zu gewinnen, sondern ich möchte gerne weitergehen, weitermachen. Und das hat sie von Turnier zu Turnier wiederholt.
5 Tage die Woche trainiert sie und ist an den Wochenenden häufig zu Turnieren in ganz Deutschland unterwegs. Sie wird Regionalmeisterin und norddeutsche Meisterin, feilt immer weiter an Technik, Taktik und Kondition. Mit 12 ist sie schließlich die Nummer 1 in Deutschland in ihrer Altersklasse. Im November letzten Jahres folgt dann die deutsche Meisterschaft der unter 14-Jährigen. Im Einzel und im Doppel. Völlig klar, dass ihre Erfolge auch der Nationalmannschaft nicht verborgen bleiben. Seit sie 12 ist, steht sie für Deutschland auf dem Platz. Annalena Herzgeroth, ehemalige Weltklassespielerin und Bundestrainerin der U14, trainiert sie einmal in der Woche.
Ich denke, ihr steht vieles offen. Man sieht jetzt schon in jungen Jahren, wie erfolgreich sie schon ist und auf welchem guten Weg sie ist. Und wenn man weiter hart daran arbeitet und, denke ich, einen schlauen Weg weitergeht, dann ist da viel möglich.
Und noch hat Ida nicht alles auf eine Karte gesetzt. So geht sie zum Beispiel weiterhin aufs Gymnasium und besucht kein spezielles Sportinternat. Dadurch trainiert sie auch weniger als beispielsweise ihre Konkurrentinnen aus Osteuropa. Titel holt sie trotzdem. In diesem Jahr sogar schon zweimal bei internationalen Turnieren der unter 18-Jährigen. Behält sie ihren Ehrgeiz und den Spaß am Tennis, dann werden wir mit Sicherheit noch viel hören von Ida Wopka aus Glandorf in Niedersachsen.
Wir drücken die Daumen, Ida Wopka. Du hast auch gleich gesagt, du kennst sie, ne?
Ja, genau. Ich habe den Namen schon gehört. Wir haben sie gerade gesehen, Annalena Herzgeroth. Vielleicht kennt man sie noch unter ihrem Mädchennamen Annalena Grünefeld. Wir haben zusammen Nationalmannschaft gespielt. Eine super Spielerin auch gewesen. Ich glaube, 14 war ihre beste Rangliste, also wirklich eine Top-Spielerin. Und sie ist jetzt im Deutschen Tennisbund für die U14 zuständig. Und sie hat mir schon von ihr erzählt. Ich bin ja Mentorin im Deutschen Tennisbund. Also irgendwann kommt Ida hoffentlich dann zu mir. Ich bin für eher die über 18-Jährigen zuständig. Aber ich höre natürlich immer bei Annalena mal nach, wer da alles nachkommt.
Und wenn sie dann zu dir kommt, was würdest du ihr raten?
Also bei mir ist dann schon wirklich, bei mir sind dann schon die Profis, die wirklich mit der Schule fertig sind und jetzt den Weg einschlagen. Und ich stehe eigentlich mit Rat und Tat zur Seite bezüglich allem, welchen Trainer man am besten engagieren soll, wie man einen Turnierplan baut, dass man sich nicht verletzt, sondern möglichst gesund bleibt. Und eine Sache, die ich allen meinen jungen Talenten sage, und sie hören mir nie zu, deswegen hoffentlich hörst du mir jetzt zu.
Auch ein junges Talent. Ja. Ich weiß noch nicht, wo drin.
Ich sage denen immer, und das habe ich selbst falsch gemacht, man nimmt so Niederlagen am Anfang so ernst. Und später, wenn man dann, wie ich, 16 Jahre auf der Tour war, interessiert es keinen mehr, wie man mit 17 auf irgendeinem kleinen Turnier in der Türkei gespielt hat. Sondern es kommt darauf an, dass man die Niederlagen nutzt, um besser zu werden und einen Schritt nach vorne zu machen. Und ganz oft, das war bei mir auch so, ganz oft ist man so niedergeschlagen nach einer Niederlage, dass man da keine guten Lektionen herausfindet. Und das versuche ich meinen jungen Talenten.
So ein bisschen dran gewöhnen dann auch, dass einen das nicht so aus der Bahn wirft?
Das gehört leider dazu im Tennis. Unsere Saison geht von Januar bis November und unsere Turniere funktionieren in einem K.O.-System. Das heißt, man verliert eigentlich fast jede Woche und ist dann sofort raus. Es gibt ja, wenn man jetzt Fußball zum Beispiel Fan ist, da gibt es ja in der Bundesliga immer jede Woche die Möglichkeit, Sachen wieder gut zu machen. Mhm. So funktioniert das im Tennis nicht. Man kommt zum Turnier, wenn man verliert, fährt man wieder nach Hause.
Hat dir das eigentlich über die Zeit dann so für dich mehr ausgemacht, als du ein bisschen älter wurdest?
Im Gegenteil, es war viel besser am Anfang und deswegen versuche ich das auch den jungen Talenten zu vermitteln. Es ist schwierig, weil man muss diese Erfahrung selbst machen. Ich habe am Anfang mich immer komplett verschieden verhalten, wenn ich gewonnen und wenn ich verloren hatte. Wenn ich gewonnen hatte, bin ich auslaufen gegangen, habe mich ausgedehnt, habe gesund gegessen, habe 8 Stunden geschlafen. Und wenn ich verloren hatte, bin ich ungeduscht in mein Bett, Vorhänge zu im Hotelzimmer und nach mir die Sintflut und habe mich selbst bemitleidet.
Du bist auch mal so richtig ausgeflippt, ne?
Ja, genau. Ich hatte auch Wutanfälle und man signalisiert seinem Körper dann, irgendwas ist gerade nicht okay, ne? Wenn man nicht ihm die Sachen gibt, die man braucht. Und das habe ich gegen Ende meiner Karriere viel besser gemacht. Ich hatte die gleiche Routine und das gleiche Ritual nach einem Sieg und nach einer Niederlage und dann signalisiert man seinem System auch gleich, hey, es ist alles okay, es geht weiter.
Aber du hast ja trotzdem irgendwann gesagt, okay, ich merke, das funktioniert alles nicht mehr so. Es ändert sich was für mich. Wann war der Moment?
Also ich glaube, wenn man über 30 wird im Leistungssport, dann fängt man schon an zu bemerken, dass gewisse Regenerationsphasen nicht mehr ganz so schnell sind. Aber man kann echt vieles noch mit Erfahrung ausgleichen. Man trainiert ein bisschen weniger, man spielt ein bisschen weniger, achtet auf seinen Körper besser und anders. Und es geht. Und in dem Jahr, als ich dann auch aufgehört habe, da ging es auf einmal rapide bergab körperlich. Also ich konnte dann wirklich, wenn ich 3-4 Tage harte Trainingstage hatte, hatte ich sofort eine Verletzung. Es war nicht schlimm, aber es waren dann kleine Zerrungen, Entzündungen im Handgelenk, Entzündungen im Ellenbogen. Also mein Körper hat mir Signale gesendet, dass es nicht mehr lange geht. Und mein Immunsystem ist immer kollabiert. Ich war ständig krank und erkältet und so weiter und so
fort. Ich meine, du hast jetzt mit 28 das erste Mal gehört, du bist eine Veteranin. Also, ja. Im Grunde genommen wahrscheinlich kopfmäßig schon so ein bisschen darauf eingestellt. Umfeld, okay, so Anfang 30, irgendwann werde ich darüber nachdenken müssen, was ist mein zweiter Karriereweg, oder?
Ja, man, es ist so, ich glaube, Tennisspielerinnen oder vielleicht alle Leistungssportler belügen sich da ganz gut selbst. Natürlich weiß man, wenn man anfängt, Tennis zu spielen, dass es eine endliche Sache ist und dass man mit 60 nicht mehr Tennis spielen kann, natürlich spielen kann, aber nicht professionell auf der Tour. Und trotzdem ist es mir erst bewusst geworden in dem Jahr, in dem ich dann auch aufgehört habe. Also wirklich physisch und körperlich bewusst.
Sich aus dem Staub machen, also heißt dein Buch. Ne? Genau. Und ich fand halt einfach, wenn man das liest, man kommt dir unheimlich nah. Es ist unheimlich ernsthaft auch. Also so wirklich so beim Lesen habe ich das ganz oft gedacht. Und da wird dir aber auch wirklich klar, dass das echt auch eine harte Reise für dich war, ne? Dieses Schlussmachen.
Ja, das war eine harte Reise. Ich habe nach meinem ersten Buch, Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, wollte ich eigentlich mehr in die Fiktion gehen. Ich wollte versuchen, einen Roman zu schreiben, ein bisschen weg von mir. Und dann hat mich dieser Prozess, dieser Transformationsprozess eigentlich selbst überwältigt und ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte ja schon mir ein Leben danach vorbereitet. Ich hatte schon meine Fernsehjobs, die ich mache. Ich hatte schon ein Buch publiziert. Ich hatte meine Kolumne und all die Sachen. Ich war ein bisschen arrogant dem Prozess gegenüber, weil ich dachte, ich habe ja schon mein zweites Leben vorbereitet. Es wird schon nicht so schlimm sein. Und dann war es aber schlimm.
Ja, also man sieht das auch so ein bisschen. Du hast ja ein Abschiedsspiel gegeben für deine Fans in Bad Homburg. Ich glaube, also man sieht so ein bisschen, wie dir das eben auch nahe geht. Wir gucken mal kurz rein. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie das dann
für dich war? Also mein letztes Match war in New York, mein letztes offizielles Match. Und hier, das war super schön, Angie Kerber, meine langjährige Freundin und große Rivalin auf der Tour. Sie hatte gerade ein Kind bekommen, also es war gar nicht sicher, ob sie das schon schaffen würde. Und ich wollte aber noch mal zu Hause vor heimischem Publikum spielen. Bad Homburg ist ein großes Damenturnier und es ist nur 40 Minuten weg von Darmstadt. Deswegen habe ich da diesen Ort gewählt. Und mir war sehr wichtig, was heißt wichtig, ich habe Angie nicht gezwungen, so kurz nach ihrer Geburt. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass sie es geschafft hat, körperlich dann wirklich mit mir diesen Showkampf zu spielen. Und ich war überrascht, dass so viele Leute kamen. Ich dachte, ich hatte ja meinen offiziellen Abschied schon bekannt gegeben und es war wirklich nochmal ein sehr, sehr schöner Moment und auch schön, ihn mit Angie zu teilen und mit meiner Familie und Freunden.
Ja, du hast jetzt gerade schon darüber gesprochen, du moderierst auch mittlerweile, hast ganz viel gemacht, ZDF, Sportreportage und so weiter. Hast du dich darauf vorbereitet, irgendwie so ein Coaching gemacht?
Ich habe ein Coaching gemacht, genau. Ich bin auch ganz normal durchs Casting gegangen und habe dann auch, als ich dann den Job bekommen habe, auch ein Moderationstraining absolviert. Also ja, das habe ich schon mal gemacht.
Siehst du, wir wollen nämlich zu jemandem kommen, der das auch macht, wenn man eben neu im Business ist oder eben anders beruflich im Fernsehen oder Radio landet. Da hilft es natürlich, so ein bisschen Medientraining zu machen. Und wie das aussieht, zeigt jetzt Dorothea Vorschau.
Der Podcast mit Katrin Lehmann.
Es waren einmal zwei Männer, die sich in der Kita ihrer Kinder kennenlernten.
Und beide vor dem Mikrofon fühlt sie sich zu Hause. Früher im Radio und im Fernsehen, heute mit eigenem Podcast. Katrin Lehmann ist Moderatorin und Coach. Ihr geballtes Wissen gibt sie an Medienleute und Führungskräfte weiter.
Ich mag diese Nähe, die man herstellen kann als Moderatorin zu den Zuhörern oder eben auch als Moderatorin im Fernsehen auch. Das macht einfach Spaß und man hat die Möglichkeit, Inhalte auf eine unterhaltsame Weise zu vermitteln.
Aufbauen für die Kunden. Kamera, Licht und Kameramann sind beim Training immer dabei. Sich selbst beim Moderieren zu sehen, essentiell.
Viele glauben, wenn ich inhaltlich gut vorbereitet bin, dann reicht das. Das reicht nicht. Es ist wirklich wichtig zu gucken, zu 65%, was die Körpersprache, die Mimik, die Gestik macht. 25% ist es die Tonlage und die Stimme und nur 10% Inhalt.
Heute hat sich Annika Remberg angemeldet. Als Pressesprecherin eines großen Hamburger Unternehmens muss sie Interviews geben und durch Pressekonferenzen führen. Und das wird jetzt geübt.
Hier sind die ganzen Journalisten. Ich bin nur eine von vielen.
Okay.
Ne? Auch nicht in die Kamera gucken, wichtig, sondern wirklich in den Raum Blickkontakt suchen.
Ich darf heute zum allerersten Mal diese Pressekonferenz für Sie moderieren. Was kommt eigentlich in der nächsten Zeit auf Sie zu? Wie ist diese Konferenz strukturiert? Was ist der Zeitplan, der dahinter steht? Was können Sie auch erwarten?
Videoanalyse.
nicht so gerne waren. Wenn du andere mein Gefühl ist, dass ich relativ steif bin. Es ist nicht so eine offene Körperhaltung für mich.
Also du hast immerhin, was gut ist, das muss man mal vorweg sagen, du hast die Hände in Bauchnabelhöhe, was optimal ist, um von dort aus Gesten zu starten. Ne? Du hast vollkommen recht, da könnte noch ein bisschen mehr Leben drin sein.
Außerdem soll sich Annika mehr bewegen, den Raum einnehmen. Dann wirkt sie noch lockerer und selbstbewusster.
Weil die Kunst ist ja immer die, dass wir es hinkriegen, obwohl das ja ein Monolog ist, dass wir den wie einen Dialog rüberkommen lassen. Dass es nicht so wirkt, als würdest du vorne stehen und referieren.
Außerdem wichtig, kurze Sätze, klare Botschaften, möglichst in Umgangssprache. Sogar verhaspeln ist erlaubt.
Das Allerwichtigste ist das Thema Glaubwürdigkeit. Wenn ich authentisch rüberkomme, wenn man mich als echt wahrnimmt, dann habe ich schon gewonnen. Und für mich ist es auch wichtig, immer zu sagen, dass nicht Perfektion im Fokus steht, sondern Persönlichkeit.
Dazu gehört auch Blickkontakt. Also soll Annika ihr Skript auf einzelne Stichwörter reduzieren, um noch freier zu sprechen.
Wir wollen Ihnen heute einen Einblick geben in die Themen, die uns aktuell beschäftigen. Von flexiblen Arbeitszeitmodellen bis hin zu künstlicher Intelligenz im Online-Shopping.
Super, das war richtig gut. Guck mal, frei präsentiert. Ich würde wirklich sagen, wenn das jetzt eine reale Situation wäre, prima. Die Showbühne gehört
hier. Übung macht eben den Meister.
Wenn ich es schaffe, den Kunden und Kundinnen so Wind unter die Flügel zu setzen, damit die abheben können und ihre Ziele zu erreichen. Wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich happy.
Katrin Lehmann selbst bleibt mittlerweile lieber hinter der Kamera. Andere ins Rampenlicht zu befördern und ihnen auf dem Weg dorthin das Lampenfieber zu nehmen, das macht der Moderationstrainerin am meisten Spaß.
Dann zack. Kennst du das noch als Profisportlerin, Lampenfieber? Hast du das vor deinen Sendungen?
Ja, also vor meinen Sendungen habe ich das nicht, aber als ich anfing also wirklich mit 13, 14, 15, als ich anfing Turniere zu spielen, habe ich mich immer erbrochen vor Matches.
Nein, ehrlich?
Yes. Oh, ich hatte richtig Bauchkrämpfe und ich dachte immer, oh Gott, was ein Zufall, ich bin immer krank, wenn ich Match spiele, bis ich irgendwann kapiert habe, sind einfach die Nerven. Und je öfter ich es gemacht habe, desto weniger wurde es und irgendwann war es fast weg, man hat immer Nerven. Ich glaube, Boris Becker spricht da auch drüber, selbst bei seinem nach 100 Jahren auf der Tour und Wimbledon gewonnen etc. hat er immer noch so ein Schmetterlingsgefühl im Bauch. Das ist ganz normal, aber es ist dann irgendwann nicht mehr ganz so schlimm.
Ja, wir sitzen hier übrigens, das ist unschwer zu erkennen, in New York. Wo eigentlich noch? Wo ist deine Dachterrasse eigentlich?
Ach, es wäre so schön, wenn ich eine hätte. Leider kann ich die mir noch nicht leisten.
Ach so. Du hast irgendwas, hattest du mal ein Bild geschickt, das war dann wahrscheinlich bei Freunden.
Ja, genau, da habe ich mich irgendwo reingesneakt. Das ist das Gute, die Leute, die Dachterrassen haben in New York, die schmeißen immer gute Partys.
Ja, klar, die wollen zeigen, hier, guck mal. Obwohl, du hast doch auch 500 Bücher, habe ich gesehen, irgendwie, hast du gesammelt. Also die hast du dann wahrscheinlich aber nicht in New York. Weil
die sind zwischen New York und Darmstadt aufgeteilt.
Wäre ein bisschen teuer.
Ja,
ne?
Genau. Die sind mehr in Darmstadt. Ich versuche mir langsam meine New York-Bibliothek auch aufzubauen.
Du sag mal, wie wohnst du in New York? Wie kann man sich das vorstellen? Wir trinken übrigens Manhattan.
Ja.
Also lieben Dank nochmal an die Redaktion, dass ihr alles so toll vorbereitet wurde. Herrlich.
Das ist wirklich super. Also das hatte ich auch noch nie.
Alkoholfrei.
Genau, alkoholfrei, weil wir fahren ja noch Auto und so weiter. wie wohne ich in New York? Ich wohne mit meinem Lebenspartner zusammen, meinem Freund Jesse, der ist Musiker. Und wir wohnen in Greenpoint. Das ist in Brooklyn, ein kleines Viertel, wirklich sehr klein, in der Peripherie von Williamsburg. Das kennt man vielleicht eher. Das ist so der hippe Stadtteil in Brooklyn. Wir sind ein bisschen an der Seite. Wir haben eine kleine Wohnung zusammen.
Und da sieht man jetzt auch deinen Freund. Das
genau.
In der Mitte ist der Trainer. Ne?
Das ist der Trainer. Dahinter sieht man meinen Vater. Links ist mein Physiotherapeut und rechts ist Jesse.
Also, darf ich kurz was zwischenfragen?
Klar.
Also wenn Jesse mein Freund wäre und dieser Trainer wäre immer an meiner Seite, ich glaube, er würde sich Gedanken machen.
Es war auch, die beiden waren wie Brüder und es war auch einer, ich hatte wie gesagt nur 2, 3 Trainer in meiner Karriere und der Ilya, den wir eben gesehen haben, das war einer meiner absoluten Lieblingstrainer, der war so lustig und einfach ein super Typ und als ich irgendwann aufgehört habe, ihn vermisse ich noch sehr, Ilya, also er kann kein Deutsch, aber Ilya, super Typ. Typ.
Sag mal, und, aber wie war das für Jessie? Du bist, also ich stelle mir das so vor, wenn du mit einer Leistungssportlerin zusammen bist, die immer gucken muss, was kommt auf den Tisch zu essen. Also ich meine, trinkst dann wahrscheinlich auch nicht und, und nur am Jetten. Wie war das?
Es war, ich glaube, es war am Anfang schon auch nicht überfordernd, aber überraschend für ihn. Und ich glaube, ich sage immer, wir haben uns gegenseitig eine gute Balance gegeben. Ich bin ein bisschen lockerer geworden durch ihn und er ist ein bisschen disziplinierter geworden durch mich. Und so versuchen wir uns irgendwo in der Mitte zu treffen. Aber was für ihn sehr schlimm war und für mich dann im Nachhinein oder für uns als Paar sehr gut, wir haben uns kurz vor der Pandemie kennengelernt und als Musiker sind natürlich alle Jobs weggeflogen während der Pandemie. Und dadurch konnte er dann mit mir rumreisen, was super war, weil ich ja dann relativ schnell nach der Pandemie auch aufgehört habe. Und jetzt kann ich mit ihm rumreisen.
Da habt ihr euch bestimmt gut kennengelernt, weil du musstest ja auch immer in Quarantäne vor den Spielen. Ne? Dann ist man irgendwie so im Hotel erstmal gewesen.
Ja, genau. Also es war ein Jahr lang, haben wir Turniere zwar gespielt, aber wir durften quasi nur zwischen Trainings- und Turnierplatz und Hotelzimmer hin und her. Also wir durften uns nicht auf der Anlage aufhalten, sondern wir wurden wirklich im Hotelzimmer abgeholt, auf den Platz gestellt und dann wieder zurückgeführt. Und wenn wir das überlebt haben, überleben wir alles.
War er denn auch öfters jetzt schon mit in Darmstadt?
Ja, er mag Darmstadt sehr gerne. Er arbeitet daran, sein eigenes kleines Studio bei mir im Häuschen aufzubauen. Ich weiß noch nicht, wie weit er gekommen ist, aber das ist das Ziel, so dass wir wirklich zwischen Darmstadt und New York leben, weil momentan ist es ein bisschen schwierig.
Das klingt ein bisschen skurril, weil ich finde, konträrer geht es irgendwie nicht Darmstadt.
Ja, es ist auch skurril.
Was hat denn Darmstadt, was New York nicht hat?
Darmstadt hat meine Familie, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, hat Darmstadt 98 die Lilien, ein Fußballteam, das gerade aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist. Wir lieben euch trotzdem. Und was hat es noch? Es hat viel Natur, es ist sehr schön, es ist viel ruhiger natürlich als in New York. Und ich mag diesen Ausgleich, ich mag es, in Darmstadt zu sein. Ich habe alle meine alten Schulfreunde da. Ich habe 8 Cousinen, die alle in Darmstadt wohnen oder die meisten. Und deswegen bin ich sehr gerne in Darmstadt und sehr gerne in New York. Ich mag beides sehr gerne.
Das ist auf jeden Fall ein tolles Konträrprogramm.
Auf jeden Fall. Und
was hast du jetzt aus deinem alten Leben als Tennisspielerin noch? Also hast du, weiß nicht, du warst ja so getaktet. Ist das jetzt auch noch so? Oder hast du das zum Beispiel in New York und in Darmstadt wird schön gekocht? Oder was? Ja.
Also ich bin immer noch, ich habe, glaube ich, diese Disziplin, zweierlei Sachen, würde ich sagen. Ich habe diese Disziplin mitgenommen. Ich arbeite jetzt natürlich fürs Fernsehen, aber auch als Autorin und das nehme ich sehr ernst. Ich habe eine Kolumne in der Zeit, ich habe mehrere Kolumnen in verschiedenen auch US-Nachzeitungen.
Genau.
Und das mache ich immer noch wie Tennis spielen. Ich stehe morgen auf, ich mache mir einen Plan, ich schreibe 2 Stunden, ich lese viel. Das gehört ja auch dazu. Es ist wie Training, Lesen. Die besten Autoren und Autorinnen der Welt versuchen zu lesen. Das ist genauso das Training. Das habe ich mitgenommen. Und eine Sache, die mir wirklich keiner nehmen kann, ich habe eine unheimlich hohe Konzentrationsfähigkeit. Ich kann mich 3 Stunden auf den Punkt konzentrieren, ohne Ablenkung, weil das war im Tennis ein absolutes Muss.
Das muss man abrufen können. Ne?
Genau, wenn du da eine Sekunde nur die Konzentration verlierst, dann kann dich das sofort das Match kosten. Und da musste man wirklich unter Druck funktionieren. Und das habe ich mitgenommen, das kann ich auch. Also wenn ich eine Deadline habe, mache ich mir nicht so viele Sorgen.
Ich bin mir sicher, da kommen noch ein paar Bücher, das schaffst du. Aus New York geht es aber jetzt erstmal nach Lübeck, denn da werden sporttechnisch neue Trends gesetzt. Sina Braun berichtet.
Dieser auf den ersten Blick unscheinbare Sportplatz ist einmalig.
Das Besondere bei uns ist, wir sind halt der einzige Verein in Deutschland, der diese 4 Racketsportarten wie Tennis, Paddle, Touch-Tennis und Pickleball und jetzt auch Tischtennis auf einer relativ überschaubaren Fläche komplett anbietet.
Und nur wegen Alexander Cooks gibt es ihn. 2022 hatte er die Idee für eine Umgestaltung des einstigen Tennisplatzes, der zu diesem Zeitpunkt nur noch 27 Mitglieder hatte.
Ich bin die letzten 30 Jahre im Tennis und im Sport unterwegs und habe halt aus den verschiedenen Reisen, aus den verschiedenen Ländern halt auch immer diese Inspiration mitgenommen und bin dann halt zu dem Schluss gekommen, es wäre jetzt hier eigentlich der Ort und der Moment, wo man das Ganze umsetzen könnte.
Gesagt, getan. Der alteingesessene Tennisclub weicht dem Racquetclub. Es wurden Gelder gesammelt, Sponsoren gesucht und ordentlich mit angepackt, sodass hier nun neue Trendsportarten, die alle mit dem Tennis verbunden sind, gespielt werden können. Den Anfang machen Georg und Tom auf dem Touch-Tennisplatz. Dieser sieht aus wie ein geschrumpfter Tennisplatz auf Kunstrasen.
Wird mit Schaumstoffbällen gespielt, die ungefähr 20% größer als ein Tennisball sind. mit einem kleinen 25-Zoll-Tennisschläger, kommt aus England, hat da die letzten zwei Jahre einen Riesenboom erlebt und ist halt extrem einfach zu lernen. Weil das Feld ein Viertel von einem Tennisfeld ist, muss man halt mehr mit Gefühl spielen, also darum Touch. Und wir benutzen es hier im Verein auch fürs Kinder- und Anfängertraining.
Oder wie bei Georg, um wieder in den Sport hineinzukommen. Denn er ist dreifacher deutscher Tennismeister. Doch zwei Operationen warfen den 19-Jährigen zurück.
Kein großer Step, aber einfach so viel die Freude, dass man wieder was mit dem Ball macht und Schläger. Schon eine coole Sache auch.
Nebenan auf dem hier noch grauen Platz wird Pickleball gespielt. Das vor allem hier beliebt ist bei den Kindern. Es sieht aus wie eine Mischung aus Tennis, Badminton und einige sagen, es fühle sich so an, als würde man auf einer Tischtennisplatte spielen. In den USA ist es schon der Trendsport. 30 Millionen US-Amerikaner spielen es, darunter auch Steffi Graf, Andrew Agassi und Maria Sharapova. Es macht uns einfach Spaß, auf dem Platz zu stehen und zu versuchen, eine völlig andere Sportart zu erobern. Die Regeln so wie beim Tischtennis. Man kann es schnell erlernen, auch weil es egal ist, welchen Griff man hat.
Geht gut, ist schnell, ist irgendwie lustig und man hat, glaube ich, extrem viel Spaß, wenn man hier zu zweit oder dann zu viert spielt.
Und es begeistert auch Menschen mit Behinderung. Denn auch Inklusion wird hier im Lübecker Racquet Club großgeschrieben. Ein Freizeitspaß mit Suchtfaktor. Genauso beim Padel-Tennis. Wieder eine neue Sportart. Diesmal mit dem Ursprung aus Mexiko. In den letzten Jahren ist es extrem gewachsen. In Spanien gibt es sogar mittlerweile mehr Plätze für Padel als für Tennis. Die Sportart erinnert an Squash. Denn auch die Wände sind Teil des Spielfelds. Gespielt wird immer im Doppel, also zu viert.
Und zu guter Letzt jetzt noch eine Runde Tischtennis.
Die vierte Rückschlagsportart, die hier auf der Multicourt-Anlage angeboten wird.
Ich hoffe, viele Vereine sich in Deutschland ein Beispiel dran nehmen und auch all das anbieten und umsetzen, was wir hier angeboten haben.
Und dazu kommt ab Sommer in der zentralen Mitte ein Tennisplatz, die fünfte Sportart.
Toll. So spaßmäßig, so Padel zu spielen, ist das was für dich? Oder
ich spiele lieber Tennis zum Spaß. Und ich hätte lieber Tennis als erste Sportart gehabt, nicht als fünfte.
Darüber reden wir ja die ganze Zeit. Ja, sag mal, wo wir gerade in New York waren, ist eigentlich für dich, wenn du dann nach Darmstadt kommst, irgendwas typisch deutsch?
Ja, Kaffee und Kuchen am Nachmittag ist für mich typisch deutsch und ich liebe es.
Und wahrscheinlich die Frage danach, was du jetzt machst, also ob du genug Geld verdient hast und angelegt hast.
Ich muss noch arbeiten.
Weil das war so, da musste ich vorhin lachen. Ich sollte dich eigentlich auch noch fragen, ob Tennisspielerinnen immer eine Reiserücktrittsversicherung haben. Das war der Wunsch unseres Redakteurs Dirk. Und da haben wir alle sehr gelacht. Das ist so dieses Typische.
Das stimmt, ja. Ja, also wir haben auf jeden Fall immer flexible Flugzeiten und flexible Hotelbuchung.
Dann haben wir das auch noch geklärt. Und genau. Vor allem die Hotelbuchung für Olympia Paris hast du wahrscheinlich auch schon. Da werden wir dich spätestens als nächstes sehen und hören, ne?
Genau, da werde ich als Tennisexpertin dabei sein und werde das Tennisturnier begleiten. Also bei den anderen Sportarten sieht man mich da nicht. Aber beim Tennis, da werde ich meinen Senf zum Besten geben.
Ja, toll, oder? Bei Olympia dabei sein, das ist doch mega, oder?
Ja, das ist super. Ich war ja schon mal als Sportlerin dabei, aber jetzt noch mal als Medienvertreterin ist bestimmt anders.
Wie bereitest du dich davor? Also ist
Gut, im Tennis muss ich mich nicht vorbereiten, richtig. Da kenne ich ja alle. Ich habe ja gegen alle noch gespielt. Wobei jetzt dieses Jahr kommen schon ein paar jüngere Spielerinnen auf die Tour, gegen die ich noch nicht gespielt habe. Aber generell kenne ich mich da ganz gut aus. Ich arbeite, ist ja auch mein Job. Ich arbeite in den USA, deswegen lebe ich ja auch unter anderem in New York. Nicht nur wegen Jessie, sondern weil ich dort auch für viele Fernsehsender als Tennisexpertin arbeite.
Ja, kommt Jessie mit eigentlich dann?
Nee.
Nach Paris? Würde sich so anbieten.
Ja, das würde sich anbieten, aber nee, ich muss ja arbeiten.
Sag mal, und dein nächster Plan dann?
Mein nächster Plan ist, im November und Dezember habe ich mir Zeit genommen, um ein nächstes Buch anzufangen und dann vielleicht mal ein bisschen mehr in die fiktionale Richtung zu gehen, nicht wieder über mich selbst zu schreiben. Wobei am Ende schreibe ich wahrscheinlich eh wieder über mich selbst, nur ein bisschen verkappter, als ich es bisher getan habe.
Ja, das liegt daran, weil du immer sagst, du erzählst das den anderen nicht so gerne.
Ja, genau, dann muss es ja raus, ganz genau. Und ansonsten, genau, begleite ich weiterhin Tennis und als Tennisexpertin im Fernsehexpertin in den USA und hier.
Wunderbar. Wir freuen uns, dass wir dich immer noch sehen und hören werden. Morgen ja, bleiben wir im Grunde genommen sportlich. Joyce Hübner ist bei uns, Marathonläuferin. Also wirklich Extremsportlerin, die ist einmal um Mallorca gerannt und so weiter. Also wir haben ganz viel zu besprechen. Super. Vielleicht auch noch was. Ist auch 36.
Oh Gott, nee, das wäre nichts für mich.
Andrea, vielen, vielen Dank.
Danke, dass
und an Sie zu Hause natürlich auch. Wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis morgen.